Liebe Freunde von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, wir begrüßen Sie wieder herzlich hier aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir freuen uns, dass Sie auch heute Morgen mit dabei sind bei unserem Vortrag, den Pater Hans Buob jetzt gleich halten wird. Und wir wollen uns wieder ganz neu öffnen in unserem Herzen, in unserer Seele und darauf warten, was der Herr heute zu jedem Einzelnen, zu jedem von uns sprechen möchte durch diese Worte, die wir gleich hören. Darum bitten wir den Heiligen Geist, wir laden ihn ein, dass er uns jetzt beschenkt, dass er uns hilft, ganz offen zu sein.
So sende, Vater, im Namen Jesu diesen Heiligen Geist, der uns bis in die tiefsten Tiefen erforscht, so wie er die Gottheit erforscht. Er allein kann uns in dieses Geheimnis einführen, auch in dieses große Geheimnis, zu dem wir berufen sind, zur Heiligkeit. Um wirklich dürsten zu können nach dir. Darum bitten wir. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb, wir haben jetzt die letzten drei Male einmal auf den geschaut, nach dem meine Seele ja dürstet. Kann der diesen Durst stillen? Wir haben auf sein Wesen geschaut, seine Liebe. Wir haben einfach hineingeschaut in das Leiden Christi, indem sich die ganze erbarmende Liebe des Vaters offenbart. Und jetzt schauen wir auf uns selbst. Wir dürsten. Was heißt das? Was ist eigentlich zutiefst gemeint? Wann dürstet der Mensch nach diesem Gott? Ich denke, man kann sagen, in dem Maß, wie er nach der Heiligkeit strebt, dürstet er nach der Quelle der Heiligkeit, nach Gott. Und da ist die Frage, welche Rolle spielt die Heiligkeit in meinem Leben? Und manche wird fragen, ja, was ist denn das überhaupt, Heiligkeit? Es gibt keine Definition für Heiligkeit. Heiligkeit ist ein Urwort. Das können Sie nicht erklären. Aber Sie werden, wenn Sie normal veranlagt sind, wenn Sie etwas Heiligem begegnen, in Ehrfurcht erstarren. Heiligkeit löst in mir Schaudern aus, also im guten Sinn. Ehrfurcht aus, Staunen, ein Zurücktreten, so wie Mose beim brennenden Dornbusch. Nicht? Der Ort ist heilig, wo du stehst. Ja? Zieh deine Sandalen aus. Und so ist es immer wieder, wo der Mensch der Heiligkeit Gottes begegnet. Denken wir an das Offenbarungszelt bei Israel. Nicht? Wenn die Wolke dieses Zelt erfüllte, konnte Mose nicht hineingehen. Er musste draußen bleiben, wegen der Heiligkeit Gottes. Als Salomo den Tempel einweihte, den neuen. Nicht? Da kam wieder und die Wolke hat das Heiligtum, das Allerheiligste erfüllt. Und es konnte niemand hineingehen. Das ist die Heiligkeit. Heiligkeit ist ein Urwort. Heiligkeit entspricht Gottes Wesen. Und da sollten wir schon einmal auch uns selbst mal überlegen, wie begegne ich dieser Heiligkeit Gottes? Ich merke das immer wieder, wenn ich einfach vor dem Allerheiligsten bin, vor der Eucharistie. Man vergisst sich ja so schnell als Mensch, man gewöhnt sich an das Heiligste ganz schnell, das kennen Sie alle. Und je mehr man mit dem Heiligsten umgeht, umso mehr gewöhnt man sich daran. Auf einmal merke ich manchmal, wie ich da sitze vor dem Allerheiligsten, oder knien kann ich nicht so richtig, oder stehe, ganz egal, wie ich auch körperlich vor dem Allerheiligsten bin. Auf einmal merke ich, meine Haltung hat im Moment wieder mit der Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes nichts zu tun. Da muss ich mich zuerst wieder richtig nachsetzen, vielleicht geht es Ihnen genauso. Aber ich merke es immer wieder selber, ja, wie man so sich gewöhnt an die Heiligkeit Gottes, sich dessen nicht mehr bewusst wird und dann eine Haltung einnimmt, die der Heiligkeit des Ortes beziehungsweise der Heiligkeit der Gegenwart Gottes eigentlich nicht mehr entspricht. Ich denke, ich habe es mal versucht, es irgendwie in Worte zu bringen, dass Sie etwas erahnen. Heiligkeit kann man nicht definieren. Heiligkeit ist. Heiligkeit, es ist etwas, wo man staunt. Schauen Sie, auch wenn Sie einem Menschen begegnen, der wirklich von Gott so, von der Gnade so durchdrungen ist, nicht? Sie werden irgendwo vor diesem Menschen Ehrfurcht haben. Sie werden irgendwo nicht einfach mit dem kollegial umgehen können. Du Kollege, das geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Sie schon einem Heiligen begegnet sind, das findet man halt nicht so. Oder manchmal sind sie so verborgen, dass man es nicht weiß, nicht? Aber ich denke, Sie verstehen, was ich sagen will. Heiligkeit ist ein Urwort. Und genau dazu, zu dieser Heiligkeit Gottes sind wir berufen. Der heilige Franz von Sales führt uns da einen ganz tollen Weg. Er lehrt uns nämlich, die Heiligkeit ist für alle. Weil wenn wir das Wort Heiligkeit hören, ich sage wir, das ist weit verbreitet, dass man dann so den Eindruck hat, für bestimmte Leute, aber nicht für mich so ungefähr. Franz von Sales schreibt, die vor mir, also vor ihm, über die Frömmigkeit geschrieben haben, hatten fast ausnahmslos Leser im Auge, die ein Leben fern von weltlichen Geschäften führten. Also er sagt, die vor ihm über die Heiligkeit geschrieben haben, die haben sich meistens an Ordensleute gewandt. Also solche, die mit weltlichen Geschäften nichts mehr zu tun haben, die sich zurückgezogen haben in die Kontemplation, also die kontemplativen Orden, nicht? Oder er sagt, es sind manchmal auch Leute gewesen, die Menschen zur Weltflucht bewegen wollten. Und doch, so schreibt Franz von Sales, sind die Worte, die Jesus an alle gerichtet hat, klar. Matthäus 5, 48. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Wort steht. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oder im Buch Levitikus im Alten Testament 19,2 schon heißt es, seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Oder in 1. Petrus, im 1. Petrusbrief 1,15 und 16. Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer Leben, euer ganzes Leben heilig sein, denn ich bin heilig. Es ist sehr eindeutig von der Heiligen Schrift her. Und das Zweite Vatikanum sagt an verschiedenen Stellen, jeder Getaufte und Gefirmte ist zur Heiligkeit berufen. Also nicht etwas, was man nicht kann, sondern was jeder kann. Von der Taufe her, von der Gnade der Taufe her, haben wir diese Fähigkeit, heilig zu werden in uns. An einer Stelle heißt sogar, jeder Getaufte und Gefirmte ist zur Heiligkeit verpflichtet. Also verpflichtet sein kann ich ja nur zu etwas, was ich auch kann. Man kann mich nicht zu etwas verpflichten, was ich einfach nicht kann. Ja? Kann nicht ein zweijähriges Kind verpflichten, einen Zentner Weizen auf die Bühne zu tragen. Nicht? Das ist ein Witz. Wenn Sie aber so klar sind diese Aussagen. Darum ist es entscheidend, dass wir uns um die Heiligkeit kümmern. Und wir wollen jetzt einfach mal diesen Weg einmal miteinander gehen. Gerade was dieser große Seelenführer Franz von Sales zu sagen hat, den möchte ich oft zitieren, der wirklich zu den Menschen in der Welt spricht, zu jedem Getauften und Gefirmten. Er sagt ganz klar, er schreibe an diejenigen, die er zur Heiligkeit auffordert, an diejenigen, die in den Städten sind, im Haushalt beschäftigt sind, die durch ihre Bedingungen gezwungen sind, nach außen hin ein gewöhnliches Leben zu führen. An die schreibt er über Heiligkeit. Also über jeden von euch. Das kann sich keiner mehr rausziehen. Ja? Denn bei diesen Menschen fände sich die irrige Ansicht, ihnen sei das Streben nach Frömmigkeit nicht möglich. Die Heiligkeit ist weder, sagt er, eine menschliche, noch eine geistliche Leistung, zu der man durch Training oder durch Anwendung menschlicher Mittel gelangen könnte. Das ist also schon damals, vor 300, 400 Jahren, war das genau die gleiche Auffassung. Also diese Frömmigkeit, dieses Streben nach Frömmigkeit ist mir in der Welt nicht möglich. Und das stimmt einfach nicht. Das ist eine irrige Meinung. Aber er sagt klipp und klar, Heiligkeit ist weder eine rein menschliche Leistung, also wo ich durch Training hinkomme. Das ist nämlich genau das, was man in der östlichen Meditation versucht. Durch Training dahin zu kommen. Das geht nicht. Heiligkeit ist reine Gnade. Mein Mittun ist nur Mittun mit der Gnade. Das ist gar nichts. Aber Heiligkeit ist reine Gnade, die mir in der Taufe eingegossen ist. Die heilig machende Gnade, die mich heilig macht. Das ist sie. Und deshalb kann man nicht von einer Mystik sprechen, die selbst trainiert ist. Das ist was anderes. Das ist Mystik, Heiligkeit ist reine Gnade. Also die Heiligkeit ist weder eine menschliche noch eine geistliche Leistung, zu der man, wie gesagt, durch Training oder durch Anwendung menschlicher Mittel gelangen könnte. Das, was uns ja von manchen Seiten angeboten wird. Die Heiligkeit ist ein göttlich-menschliches Abenteuer. Ein göttlich-menschliches Abenteuer. Gott bricht in die Geschichte der Menschheit ein und zieht die Menschen mit sich in sein eigenes Leben. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal die Gelegenheit hatten, einmal die Schilderungen eines Mystikers zu lesen, der diese Erfahrungen, die er in Gott macht, beschrieben hat. Es ist kaum zu beschreiben, aber manche haben es sehr gut gekonnt. Wenn ich an die Schwester Julita denke von Würzburg, die war Lehrerin, und die hat es also, die hat wirklich Worte gebracht, wo man ein bisschen ahnen kann, ahnen, was der Mystiker erlebt. Im und mit dem dreifaltigen Gott, hier auf Erden. Ja. Gott bricht, und das sagt Franz von Sales, Gott bricht in die Geschichte der Menschheit ein und zieht die Menschen mit sich in sein eigenes Leben. Der Heilige ist nicht außerhalb dieses dreifaltigen Gottes, er ist innerhalb, er ist in ihm. In der Fülle dieses unbegreiflich ewigen Lebens, das nicht schilderbar ist, wie Sie es immer wieder betonen, schon hier auf Erden. Was Sie da erfahren, ist nicht schilderbar. Was ja eigentlich nur wieder ein Abbild ist für das, was dann wirklich in der ewigen Gottesschau ist. Nun, der erste Schritt auf dem Weg der Vollkommenheit nach Franz von Sales besteht darin, den aufzunehmen, der vom Vater zu uns kommt. Der wahre Sohn Gottes, Jesus Christus. So drückt das nämlich die Theresia von Avila aus. Das ist der erste Schritt. Jesus Christus zuerst einmal aufzunehmen. Das ist ja das, wo wir im Evangelium laufend dafür erfahren, dass sie ihn nicht aufnahmen. Er kam in sein Eigentum und sie nahmen ihn nicht auf. Dass ich überhaupt Christus mal annehme als einen einzigen Herrn, als meinen einzigen Erlöser. Dass ich willentlich, verstanden Sie mir, eben ganz klar ihn aufnehme. Und nicht irgendein Guru neben vielen anderen Gurus. Irgendein heiliger Mann neben vielen anderen heiligen Männern. Nein, der einzige und auch der einzige Weg zum Vater. Wenn ich zum Vater will, vollkommen zu sein, heilig wie der Vater im Himmel, dann muss ich zuerst zu Christus, muss ihn zuerst aufnehmen. Und er stellt sich selbst vor als der Gesandte des Vaters bei Johannes 8,16. Und er ist das Wort des Vaters bei Johannes 1,1-18. Das Wort des Vaters. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott selbst war das Wort. Und wir sind also eingeladen, auf dieses Wort zu hören. Denn der Sohn enthüllt die Geheimnisse seines Lebens mit dem Vater. Der Sohn enthüllt die Geheimnisse seines Lebens mit dem Vater. Nämlich, der Vater liebt den Sohn. Er hat alles in seine Hände gelegt. Der Vater und ich, wir sind eins, sagt Jesus. Das ist, also Jesus annehmen heißt dann auch auf sein Wort hören, in jeder Situation. Nicht bloß, wenn es mal gut geht. Auch wenn es mal ein bisschen düster ist. Oder, ich meine einfach diese alltäglichen Dinge, die halt an uns herankommen und manchmal ein bisschen rasselig machen wollen. Dass wir auch dann auf sein Wort hören. Und dann denken Sie an das, was wir betrachtet haben. Ein Gott, der mich so wahnsinnig liebt, der hat auch jetzt etwas mit mir vor, auch jetzt, wo es mir nicht so passt, was jetzt gerade sich ereignet. Und ich kann ihm aus diesem Wissen heraus danken für das, was er jetzt vorhat, was ich noch nicht ahne. Das heißt, ihn einlassen in mein Leben. Ihn die Rolle spielen lassen in meinem Leben. Nicht ich übernehme dann wieder die Rolle und ich entscheide, was das jetzt zu bedeuten hat. Und dass ich jetzt ein Recht habe, grandig zu sein und dass ich jetzt ein Recht habe, zu schimpfen und so weiß der Kuh. Nein, ich übernehme nicht mehr die Rolle. Er spielt die Rolle in meinem Leben. Das heißt, Jesus aufnehmen, auf sein Wort hören, es tun. Jesus sagt nicht, wer die Wahrheit fühlt, kommt ans Licht, sondern sagt, wer die Wahrheit tut, kommt ans Licht. Und in solchen weniger angenehmen Tagen, da fühlt man nicht viel, im Gegenteil. Da geht es um das Tun. Herr, und ich halte zu dir. Und ich danke dir einfach. Auch gegen alle komischen Gefühle, für das, was du jetzt vorhast. Du bist die Liebe. Und daran halte ich fest. Das heißt, ihn aufnehmen. Wenn Sie, und ahnen Sie, warum wir oft im Glaubensleben 60 und 80 Jahre alt werden und immer noch auf dem Stand von 5 Jahren sind, auf Deutsch gesagt. Ich meine es nicht in der Gebetsform, sondern in der Beziehung zu Christus. Es tut sich nichts mehr. Weil einmal bete ich, und einmal habe ich keine Lust, hebt sich auf. Da wächst nichts. Verstehen's? Wir unterbrechen dauernd das eigentliche geistliche Wachstum, weil wir nach Lust und Launen uns auch im religiösen Leben verhalten. Überlegen Sie mal. Hören Sie, wo könnten Sie mitten in Ihrer Arbeit, was Sie gestern so mitgekriegt haben, bei der Schwester von Jean-Beau, einfach dem Vater, Kraft Ihres Priestertums, die Wunden Jesu aufopfern für die Rettung der Menschen. Vielleicht um sie herum oder im Sterben sind. Ganz kurz. Und sie arbeiten weiter. Und das können sie während der Arbeit. Das wissen sie. Sie wissen vieles, wo sie die Welt verändern könnten durch solche einfache, ehrliche Schreie zum Himmel. Aber ich habe keine Lust und vergiss es halt. Merken Sie, wir lassen uns einfach von unseren Grundgefühlen als so wie Sklaven herumbeuteln. Anstatt zu sagen, Mensch, ich habe einen Wille und ich bin der Herr im Haus und das wird gemacht. Und ich tue es einfach. Ich tue es einfach, egal was für Gefühle in mir drin sind. Ich tue es. Das ist dieses Schiffschaukel-Christentum. Nicht? Mal hoch, mal tief, mal hoch, mal tief. Es geht nie oben rum. Das wächst nichts. Und mit der Zeit verlaufen wir ganz ab. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sonst hört man das bloß so geschwind an. Jesus aufnehmen. Er selber will mich ja in sein Leben aufnehmen. Aber ich muss es ihm auch zeigen, dass mir das ernst ist. Gott zwingt sich nicht auf. Und mir ist dann ernst, auch wenn ich dann nichts fühle und nichts davon habe an Hochgefühlen, sondern alles wurscht ist, gefühlsmäßig. Wenn ich gerade dann sage, und jetzt erst recht, Herr, jetzt geht es mir um dich und nur um dich und nicht um mich. Und genau da hängen wir die Leitsch runter. Stimmt's? Und du nichts mehr. Warum haben wir so wenig Mystiker heute in unseren Orden, bei den Priestern, bei den Laien? Wieso? Das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal. Die Gnade ist da. Es ist dieses Schiffschaukel-Christentum da. Und darum habe ich sowas gegen diese ewigen Vorsätze. Überlegen Sie mal, wie viele Vorsätze Sie schon gemacht haben. Der Weg zur Hölle ist damit gepflastert. Und wenn es nicht klappt, dann nehmen Sie den anderen, wo Sie Erfolg haben. Nein, Entscheidung ist dran. Immer Entscheidung. Und zwar klar. Und dabei bleibt's. Verstehen Sie? Sonst mache ich mal den Vorsatz und das hat nicht richtig geklappt, dann nehme ich einen anderen, nicht, wo ich ein bisschen Erfolg habe, nicht und so. Nein, ich entscheide mich und gehe den Weg und dabei bleibt's. Bis ein ganzes Leben lang. Ich entscheide mich für die Heiligkeit und ich entscheide mich, Christus in mein Leben reinzunehmen. Und er spielt die erste Geige in meinem Leben. Egal, ob es mir gut geht oder schlecht, Herr, dein Wille geschehe, zack und durch, wie Blücher. Das ist der Weg. Ganz einfach. Ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst bloß tun. Du musst bloß Ja sagen zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten. Man muss uns ein bisschen dick reden. Das kennt ja jeder. Ist ja klar. Ich erzähle Ihnen auch nicht irgendwelche Märchen. Ich weiß schon, was ich sage. Aber das ist, die brauchen eine Entscheidung. Das heißt Christus aufnehmen. Endgültig. Nicht bloß an Hochzeitstagen, sondern auch an Tiefzeittagen. Und Sie werden merken, da wächst was. Sie werden nicht unglücklich dabei. Das werden Sie, wenn Sie Schiffschaukel-Christentum spielen. Nun, der Weg der Liebe nach dem Beispiel Jesu beschreibt Paulus an die Epheser, Epheser 5, 1 bis 2. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebet einander. Der Weg der Liebe nach dem Beispiel Jesu. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder. Wir sind von ihm geliebt. Das ist die Ursache. Das ist die Caritas Christi Urgenos, die Liebe Christi, die uns drängt. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder. Und daraus liebet einander. Und das ist bestimmt ein unwahrscheinlicher Fortschritt, wenn ich nicht mehr über andere rede. Wenn ich auch mein Denken immer wieder überprüfe. Gott, gleich so um Vergebung bitte, wenn wieder so negative Gedanken gegen jemanden hochkamen. Wenn ich schon fertig bringe, dass das Gehege meiner Zähne zubleibt und nicht all und aufschnappt und Gift rausspritzt, nicht? Dann habe ich einen großen Schritt der Heiligkeit schon getan. Schauen Sie, das ist das Mitentscheidendste. Das kann man doch. Man kann doch den Mund zulassen. Das merken Sie jetzt in diesen Tagen. Gell? Man kann zulassen. Da kommt nichts raus. Warum muss ich Gift spritzen? Warum muss ich mich dauernd verteidigen? Jesus sagt zur Schwester Faustina, verteidige dich nicht mehr, wenn du mir gehörst. Und wenn es zu dick kommt, verteidige ich dich. Ja. Das heißt für ihn, sich entscheiden und er guckt dann, wie es läuft. Schauen Sie daran, gerade an diesem Wort des Paulus, erkennen wir, Heiligkeit ist nicht einfach das Ergebnis menschlicher Anstrengung. Ergebnis menschlicher Anstrengung. Aber auch nicht das Ergebnis nur der Gnade, sondern sie besteht aus der Verbindung beider. Und deshalb, sobald ich Ja sage, stürzt die Gnade hinterher. Und das ist das, wo die Leute nicht Ja sagen, nämlich sie bitten, Herr, hilf mir doch, Herr, hilf mir, komm, Herr, hilf, weißt du, sie bitten und bitten, aber sagen nicht Ja. Herr, jetzt sage ich zuerst mal Ja zu der Situation und danke dir für das, was du draus machst. Und jetzt bitte ich dich, führ mich raus, aber dein Wille geschehe. Oder komm mir zu Hilfe, dein Wille geschehe. Aber zuerst Ja zu dem, was du jetzt willst. Dann stürzt die Gnade nach. Und da werden sie merken, auf einmal ist alles anders. Das ist erfahrbar. Aber wir geben ihm das Ja nicht. Das heißt, Jesus in mein Leben aufnehmen. Das ist der erste Schritt. Ihn die Rolle spielen lassen. Dass nichts geschieht in meinem Leben, was nichts mit seinem Heilswillen, mit seinem Heiligungswillen auf mich hin zu tun hat. Das muss uns mal ganz leuchtend klar werden und dann kommt die Entscheidung. Aber dann bleibt's. Und schauen Sie, dass Sie jemanden haben, der Ihnen sofort in die Rippen sticht, geistig, wenn Sie davon wieder abgehen, weil Sie selber nicht merken. Der heilige Paulus formuliert diese zwei Momente, menschliche Anstrengung, Ergebnis und das Wirken der Gnade, formuliert es zwei Momente des Geschenktseins, Gnade, und der Mitarbeit des Menschen in seinem Brief an die Philipper, 2, 12 bis 13. Müht euch um euer Heil, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt nach seinem Wohlgefallen. Müht euch um euer Heil, also tut das eure. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, nach seinem Wohlgefallen. Also die Gabe Gottes ist ganz Geschenk. Doch es bedarf auch der Arbeit, damit dieses Geschenk wirksam wird und Frucht bringt. Heiligkeit ist wesentlich, eins werden mit Jesus Christus. Und schauen Sie, in der Eucharistie geschieht das tatsächlich schon. Und dass ich Ihnen da bitte, jetzt, ja, lass diese Einheit bis in den Alltag hinein jetzt wirksam werden. Lass sie immer mehr konkret werden, dass ich in allen Situationen sofort das Ja zu dir sagen kann. Du bist das Maß aller Dinge für mich. Du spielst die erste Rolle in meinem Leben. Du hast zu bestimmen. Du bist der Herr. Wissen Sie, dass ich ihn auch bitte in der Eucharistie, nicht bloß geschwind ein paar Bitten an ihn richte und ihn wieder vergesse, sondern da, wo ich so eins bin mit ihm, dass dieses Einswerden mit ihm immer mehr bleibend wird. Wissen Sie, und das geschieht dann im Alltäglichen, nicht? Da übe ich es dann ein, da wirkt diese Gnade weiter. Aber er braucht mein Ja zu den einzelnen Schritten, Situationen. Der Mensch soll jeden Tag ein wenig mehr werden. Ein wenig mehr werden, was er schon durch die Taufe ist, Kind Gottes. Er hat schon Teil am Wesen Gottes. Und deshalb seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Also er muss werden, was Christus von Natur aus ist. Und das geschieht eben durch diese Nachahmung Jesu Christi, indem wir den Weg der Liebe gehen wie er. Und es gibt keinen konkreteren Weg. Und ich denke, das ist das Nonplusultra. Und je älter man wird und immer noch merkt, dass man immer wieder in der Liebe verfehlt, mit Gedanken oder auch mal wieder mit Worten oder sowas, nicht? Da denkt man ja, Mensch, wie alt muss man denn noch werden? Aber Gott sei Dank gibt es dann wieder ein Sakrament, das es wieder total okay macht. Das ist das Wunderbare. Und das auch in Anspruch nehmen und weitergehen und nichts resignieren. Wir sollen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, besonders durch das Gebet und die Sakramente, sagt Franz von Sales. Durch das Gebet und die Sakramente. Das Gebet, dieses Weilen bei ihm, dieses Zeit haben für ihn, dieses Ehrfurcht haben vor seiner Heiligkeit. Das ist interessant, die große Theresia, da fällt mir das so auf, die spricht von Jesus ihrem Freund. Aber wenn sie ihn anspricht, dann spricht sie Majestät. Das ist diese unbegreifliche Ehrfurcht vor der unendlichen Heiligkeit Gottes. Wir sollen mit dem Heiligen Geist also zusammenarbeiten, durch Gebet und Sakramente. Und der heilige Franz von Sales stellt die Eucharistie als unfassbares Geheimnis in den Mittelpunkt des christlichen Lebens. Unfassbares Geheimnis in den Mittelpunkt des christlichen Lebens. Ich habe Ihnen heute Morgen ein paar Gedanken gesagt, was das bedeutet. Und da habe ich so immer wieder den Eindruck, bei uns heißt, oh, ich gang schon in Mess, ja. Gut, das ist richtig meint, verstehen Sie, das kann ganz gut sein, aber durch schon die Formulierung kommt manchmal schon sowas Alltägliches da mit rein, ganz leicht, nicht? Oder man geht halt im Mess, weil für den Nachbarn ein Requiem oder was ist, nicht? Dann geht man halt, nein. Es ist bei uns Katholiken so im Agro, meine ich das, ist da oft kein Sensus mehr da oder ganz schwach. Ist halt eine bessere Andacht, so ungefähr, aber von dieser Heiligkeit, die da gegenwärtig ist, dass der ganze Kreuz ist und alles, das Leiden Christi, alles Gegenwart, totale Gegenwart ist, so wie wenn ich dort wäre und ich habe die Möglichkeit, jetzt für die Welt dieses Opfer dem Vater darzubringen. Es gibt nichts Größeres. Auch mein menschliches Leiden kommt nicht heran an dieses Leiden Christi, das ich dem Vater aufopfern kann. In der Eucharistie, wo sie konkret da ist, nicht vergangen. Das ist etwas Unbegreifliches. Da kann man nicht jeden Tag in Hochgefühlen sein, das kann ganz trocken sein, aber ich muss es mir immer wieder bewusst machen, sich vorbereiten, gerade auf dem Weg dorthin, da man sich Zeit nimmt oder ein bisschen ein paar Minuten früher kommt. Und manchmal zuerst mal sich vorbereitet, sonst latscht man so, nein, was war denn so, wer ist das, wer ist denn alles da, was ist der wieder für den Hut und so. Sie kennen es. Deshalb Klappen zu, ich meine die Augen klappen. Was muss ich denn alles sehen? Das stört mich doch in der Eucharistie. Ich meine, die sind so da drin, vom Anfang bis zum Schluss. Da kann nichts reingehen, da kann nichts geschehen, da kann nichts aufbauen innerlich, weil ich ja da und draußen bin, bin ja gar nicht daheim, bin ja gar nicht drin. Tun Sie selber mal überlegen, das ist so wichtig. Denn schließlich wollen wir uns ja, dürstet uns ja nach ihm. Und das ist das nur auf dem Weg der Heiligkeit wirklich möglich, dass dieser Durst gestillt wird. Und durch dieses Geheimnis der Eucharistie vereint sich Gott wirklich mit uns und spendet uns seine Gnaden und seine Gaben, und zwar in herrlicher Fülle. Die Frömmigkeit also ist diese Vollkommenheit der Liebe. Frömmigkeit ist diese Vollkommenheit der Liebe, so wie sie Jesus Christus gelehrt hat, und die alle leben sollen, die ihm folgen. Und deshalb sagt er, ist es ein Irrtum, ja sogar eine Irrlehre, die Frömmigkeit aus der Kaserne, aus den Werkstätten, aus den Fürstenhöfen damals, nicht, aus dem Haushalt verheirateter Leute verbannen zu wollen. Es ist eine Irrlehre, ein Irrtum, sagt er. Wo immer wir sind, überall können und sollen wir nach einem Leben der Vollkommenheit streben. Die Quellen benutzen, die Sakramente, das Gebet und einfach das alltägliche Leben eben als dieser Weg nehmen, wo das sich ereignet, wo mein Ja zu dem, was Gott jetzt vorhat, ganz wichtig und entscheidend ist, verändernd ist und jeder, wo er lebt, hat fast zu viele Möglichkeiten, die Liebe zu üben. Jean Vanier sagte mal, jeder braucht einen schwierigen Menschen, um wirklich die Agape, die göttliche Tugend der Liebe üben zu können. Vielleicht haben Sie so jemanden, danken Sie Gott. Vielleicht sind Sie der für andere, dann danken andere für Sie. Das heißt, nichts zu tun, dass ich mich nicht ändern soll, wenn ich es kann. Das ist das eine. Der Weg der Liebe nach dem Beispiel Jesu. Es geht ja jetzt um diese Schritte, vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das zweite ist, wie Franz von Sales sagt, demütig leben. Wir haben betrachtet, Gott ist die Liebe, und zwar in seinem Wesen. Und er handelt aus Liebe und für die Liebe. Alles dient eigentlich dieser Selbsthingabe, das ist die Liebe. Weg von mir hin zu Gott oder auch zum Mitmenschen. Unser Leben soll von der Liebe also gelenkt werden. Aber es gibt, so sagt er, keine wahre Liebe ohne Demut. Ein stolzer Mensch kann nicht lieben. Ein stolzer Mensch wird sich sofort aufbegehren, wenn der andere nicht pariert, wie er will. Von geschweige denn, dass er ihn liebt dann. Verstehen's? Nur der demütige Mensch, der einfach auch um seine Grenzen weiß, der kann es auch aushalten, dass ein anderer ihm mal an der Karre fährt, weil er innerlich weiß, irgendwo hat er auch recht. Ich habe einfach meine Grenzen. Je mehr ich meine eigenen Grenzen kenne, umso weniger brauche ich aufbegehren, wenn ein anderer sich über meine Grenzen empört. Kann höchstens sagen, es tut mir leid, hat eigentlich recht. Ja? Es gehört Demut, und Demut ist der Mut zur Wahrheit. Und was ist die Wahrheit über mich? Die Wahrheit ist, dass ich Grenzen habe. Und die Wahrheit ist, dass ein anderer an meinen Grenzen sich reibt, so wie ich mich an seinen Grenzen reibe. Das ist die Wahrheit, das ist Demut. Und die akzeptiere ich. Wir wollen immer, dass andere uns verstehen. Wir können ja nichts dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Ja? Also wollen wir, dass die anderen das verstehen. Aber wir vergessen manchmal umgekehrt, dass wir die anderen auch verstehen wollen, so wie sie sind. Ja? Und wir urteilen manchmal zu schnell. Ich denke, ich sage wir. Ich denke, es geht den meisten von uns so. Ja? Schon das Äußere verlangt manchmal schon, dass wir schon ein Urteil fertig haben. ohne dass wir überhaupt was wissen von diesen Menschen. Ja. Also Demut und Liebe gehören zusammen. Wir sind Tempel Gottes, sagt Paulus. Und wir sollen uns, die wir die Bausteine dieses Tempels sind, an die richtige Stelle setzen in diesem Tempelbau. Wir sollen uns an die Absicht des Architekten und seiner Pläne halten, sagt Franz von Sales. Wir sind nicht absolute Herren, die bestimmen, wie hat mein Leben zu laufen, wie hat es zu sein, sondern wir sind beheimatete Fremde, sagt er. Die Schrift sagt es ja auch. Beheimatete Fremde. Wir sind im Durchzugsland. Und das nennt das Evangelium und auch Franz von Sales Demut. Dass wir das annehmen. Wir sind nicht Herren der Schöpfung. Wir sind nicht hier und haben zu bestimmen. Es kann in einem Moment kann alles aus sein. Bin tot. Und es kommt was total anderes. Ich habe schon oft gesagt, wenn ich so mal gerade zufällig mal wieder heimkomme, meine ganze Straße, das ist ein Dorf, nicht? Fast lauter Neubauten jetzt, die alten Hütten sind alle so ziemlich abgerissen. Aber überall wohnen eigentlich zum größten Teil fremde Menschen. Die, die in meiner Kindheit dort gewohnt haben, wohnen nicht mehr, auch ihre Nachfolger nicht mehr. Fremde. Es ist für mich immer dauernd so ein Bild. Wir sind ein Durchzugsland. Wir zelten nur, wir bauen nicht. Und brechen die Zelten wieder ab. Wir haben einen Auftrag. Und das ist, was, dass ich mich frage, was ist mein Auftrag? Was ist die Absicht des Architekten, der den Tempel Gottes baut, wo ich ein Stein bin? Was ist die Absicht Gottes jetzt an dieser Stelle, wo ich jetzt bin und was ich jetzt erlebe oder erleide, je nachdem. Was ist jetzt die Absicht Gottes des Architekten, dieses Tempels Gottes? Wir sind beheimatete Fremde. Das ist Demut, dass die Wahrheit annehmen, diese Tatsache annehmen. Und täglich sollen wir unsere Gaben von Gott annehmen. Uns selbst und auch die Baustelle, auf die er uns stellt, aus Liebe heraus annehmen. Sowohl die Gaben, die er uns gegeben hat, mit denen wir dienen, natürliche, übernatürliche, aber auch die Baustelle annehmen. Weil manche will von der Baustelle fliehen. Nicht? Das ist immer wieder. Der Verheiratete, der beneidet plötzlich den Ordenschristen, sagt, oh, habt ihr es gut. Der Ordenschrist beneidet wieder den Verheirateten. Ah, ist das schön, so wirkliche Familie zu haben. Also mit meinen Holzköpfen da zusammenzuleben. Nicht? Bei Männern ist das noch ein bisschen anders wie bei Frauen. Nicht? Ja, wir tun immer einander, das ist ein Blödsinn. Statt dass ich mich freue über meine Berufung. Und es geht doch darum, nicht irgendwo mich zu beheimaten. Sicher braucht jeder ein Stück Heimat. Ein Abbild des Himmels, ganz klar. Darf er auch haben. Aber sie werden immer merken, sie werden immer mehr beheimatet in Christus. Wenn Sie mich heute fragen würden, wo haben Sie Ihre Heimatgefühle? Dann sage ich, ich weiß es nicht. Wenn ich heimkomme, das Grab von meinen Eltern ist jetzt eine Wiese. Das ist uns alles weg. Ich bin drüber, letztens bin ich dran gestanden, bin ich vor einer Wiese gestanden. Nicht? Ich habe doch keine Heimatgefühle mehr. Oder wenn ich sonst war, hier, gut, ich bin jetzt schon lange hier. Ich fühle mich wohl, so, klar. Aber Heimatgefühle kenne ich nicht mehr. Es ist immer so, dort fühle ich mich einfach plötzlich wohl, wo ein Tabernakel ist, wo ich dem Herrn begegnen kann. Das ist egal, wo das ist. Ob es in Israel ist wieder, in nächster Zeit, oder weiß der Kuckuck, ja, da ist es nett. Sie werden immer mehr merken, je mehr Sie sich damit beschäftigen oder das irgendwie ernst nehmen, auch wenn man noch nicht heilig ist, aber irgendwo Gott beheimatet uns in sich. Und dann kann ich auch mal das verkraften, leichter verkraften, vielleicht wie früher, dass er halt einmal so einen Kaktus nehmen dran und mich sticht, nicht? Oder dass man mich mal nicht versteht oder dass ich Misserfolg oder sonst was habe oder sowas. Um das geht es einfach. Die Gaben, die Gott mir gegeben hat, täglich annehmen, benutzen. Uns selbst und die Baustelle, auf die er uns stellt, aus Liebe heraus annehmen. Herr, du hast was vor und ich danke dir und aus der Liebe sage ich ja. Um deinetwillen. Es ist eine Abhängigkeit der Liebe, die uns wachsen lässt. Die macht uns nicht klein. Eine Abhängigkeit der Liebe. Von ihm, der mir diese Baustelle zugewiesen hat. So eine Abhängigkeit macht nicht unfrei, die macht auch nicht klein im Sinn von Erniedrigung. Das ist was anderes, als wenn ich zu etwas gezwungen werde. Und deshalb ist Liebe und Demut einfach untrennbar. Und Franz von Sales sagt, die Liebe ist mit der Demut verheiratet. Vielleicht können Sie das einmal beobachten in Ihrem eigenen Leben. Dort, wo es mit der Demut nicht weit her war, da war es auch mit der Liebe nicht weit her. Da haben Sie sehr schnell geurteilt und so weiter, sich über die anderen gestellt und so fort. Und er sagt auch, um die Gnade Gottes in unsere Herzen aufnehmen zu können, müssen sie frei sein, die Herzen, von Sucht nach eigener Ehre. Das ist natürlich am Anfang, im jungen Jahren ist das immer stark in uns. Es ist ja irgendwie was von der Erbsünde. Sein wollen wie Gott, Sucht nach eigener Ehre. Und das druckt immer wieder durch. Das werden sie bis ans Lebensende vielleicht auch spüren. Nicht? Aber es ist ja was anderes, ob ich mich darauf einlasse, ja. Oder es einfach nur spüre. Um die Gnade Gottes in unsere Herzen aufnehmen zu können, müssen wir frei sein von der Sucht nach eigener Ehre. Und das ist möglich, wenn wir täglich aus der Liebe zum Herrn unseren Auftrag tun. Aus der Liebe zum Herrn unseren Auftrag tun. Ganz einfach. Herr, aus Liebe zu dir. Jetzt passt mir mal nicht. Heute passt mir's. Danke. Schlechter. Das Dritte. Seine ist das Beispiel Jesu, das demütig Leben, Demut und Liebe. Und jetzt das Dritte, die Heilige heute, also das Zweite Vatikanum, weist sehr klar darauf hin, dass alle, was ich schon zitiert habe, zur Heiligkeit berufen sind. Und der Heilige Franz von Sales sagt, nur die Liebe lässt uns zur Vollkommenheit gelangen. Nur die Liebe lässt uns zur Vollkommenheit gelangen. Wer liebt, ist vollkommen. Wer liebt, nimmt teil am Wesen Gottes. Und in Lumen Gentium 42 heißt es, mit Konzilsdekret, die Liebe zu Gott und zum Nächsten ist das Ziel des wahren Jüngers Christi. Das Ziel des wahren Jüngers Christi. Sie merken sich eine Entwicklung. Ein damit umgehen. Und der heilige Franz von Sales sagt, echte Frömmigkeit verdirbt nichts. Echte Frömmigkeit verdirbt nichts. Also verdirbt man auch die Freude nicht. Und wenn jemand der Frömmigkeit übt, wo die ganze Freude verdorben ist, nicht, dann stimmt irgendwas nicht an der Frömmigkeit. Im Gegenteil, sie macht alles vollkommen. Die Sorge für die Familie wird friedlicher, die Liebe zu Gatten oder Gattin echter, der Dienst am Vaterland treuer und jede Arbeit angenehmer und liebenswerter, sagt er. Es gibt also keinen Zweifel, dass alle zur Heiligkeit berufen sind. Der heilige Franz von Sales führt uns dann einen Weg zur Heiligkeit in der Welt. Und dieser erste Schritt, wir wollen jetzt diesen Weg mit ihm einmal gehen. Ebenso, das ist dann die Quelle dieses Dürstens nach dem Herrn. Der erste Schritt ist mit dem Innern beginnen. Mit dem Innern beginnen, sagt er. Was ist gemeint? Bisher hat man versucht, die Menschen auf verschiedene Lebensregeln hinzuweisen. Also von außen her sie zur Heiligkeit zu führen. Bevor sie das Warum dieser äußeren Ordnung und Lebensregel kannten. Also man hat angefangen, schon am Anfang beim Kind auch, aber dann auch als Erwachsene, du musst das und das tun, nicht? Du musst so und so viel beten, du musst so und so dich verhalten, du musst das und das tun. Ja. Wir haben vielfach Im religiösen Leben sind wir geführt worden, so sagt Franz von Sales, das war damals schon so, nicht einfach von außen her. Wenn ich bestimmte Dinge tue und Wallfahrten mache und regelmäßig in die Heilige Messe gehe, bin ich ein guter Christ. Von außen her. Und deshalb wundern wir uns, dass dann plötzlich in einer Zeit alle abfallen und nur noch ein paar wenige übrig bleiben. 5 Millionen, die man noch sagen kann, die sind überzeugte Christen in Deutschland. Von über 80 Millionen. Also Franz von Sales sagt, ich habe nie das Vorgehen jener billigen können, die bei Äußerlichkeiten beginnen, um den Menschen zu bessern. Und er zählt dann auf, bei Kleidung, Haltung, Frisur. Also das ist einfach Dinge, jemand, also wenn du ein frommer Mensch bist, dann kannst du dich also so nämlich frisieren. Dann lässt du eine Zottel hängen oder so, ich weiß ja nicht genau. Nicht? Und wenn du ein anständiger Mensch bist, ein Frommer, dann kommst du in Fetzen daher, nicht? Und nicht so mit supermodernen Kleidern. Es war ja mal eine Zeit, da hat man das auch von außen her irgendwo bestimmt. Nicht? Und vielleicht auch heute noch, weiß nicht. Also mir scheint im Gegenteil, man muss beim inneren Menschen anfangen, sagt Franz von Sales. Bekehre dich zu mir, spricht Gott, von ganzem Herzen. Das Innere muss beginnen. Oder, mein Sohn, gib mir dein Herz. Sprüche 23, 26. Herz ist die innerste Mitte der Person. Oder im Hohen Lied 8, 6. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Gleich einem Siegel auf deinem Arm. Also, Gesetze, äußere Regeln sind sehr wohl notwendig. Sie sind wie ein Geländer, damit man nicht abrutscht. Aber erst später, wenn das Herz schon eingenommen ist, dann haben sie einen Sinn. Leute, die nur trainiert worden sind, wenn du das und das und das machst, bist du ein Christ, die werden eines Tages dieses rein Äußere fallen lassen, wenn das Nachtgestirn aufgeht und andere Dinge locken. Diese äußeren Dinge halten nicht. Ich muss von innen her, ich muss eine Christuserfahrung machen. Sagen wir es doch mal so. Ich muss innerlich erfahren, ja, du bist mein Du. Es gibt Leute, die trauen sich gar nicht zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Haben es vielleicht noch nie gesagt, sondern sie beten immer irgendwelche Sachen runter aus dem Buch. Gut meinend. Aber sie haben eigentlich keine persönliche Beziehung, sie haben nur eine Sachbeziehung. Sie tun ihre Pflicht vor Gott, eine Sachbeziehung, damit er zufrieden ist. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich wieder machen, was ich will, er kann zufrieden sein. Er hat seine Sache gekriegt. Wie eine Kuh sein Heu gekriegt hat, fertig. Jetzt hat sie Milch zu geben, fertig. Ja? Das ist eine Sachbeziehung. Überlegen Sie mal, habe ich eine persönliche Du-Beziehung? Jesus, du bist mein einziges. Du bist das Du meines Lebens. Bin ich auf diesem Weg? Sehen Sie, wir Ordensleute, wir wissen das ganz genau. Wenn wir nicht innen anfangen, wenn das nicht gelingt, von innen zu einer Du-Beziehung zu kommen, dann leben wir einen Formalismus, dass es staubt. Wir machen alles, rennen mit in Kapell, wenn's leidet, rennen wieder raus, wenn's Gott sei Dank wieder rum ist, nicht? Und gucken, dass wir in der Arbeit unsere Erfüllung finden, aber nicht in Gott. Das wissen wir alle. Wenn man es nur von außen sieht. Dagegen sollen doch diese ganzen Formen des gemeinsamen Betens und so weiter, oder auch die Regeln, sollen ja alle Hilfen sein, die mir helfen, das Innere auszudrücken. Aber wenn nichts drin ist, was willst du denn ausdrücken? Wenn Sie, dann lasse ich aus Äußeres sausen mit der Zeit. Oder es ist reiner Formalismus. Das ist die Gefahr, das wissen wir ganz genau. Und wenn Sie sich Regeln des Lebens gegeben haben daheim, wissen Sie es auch. Wenn es nicht von innen kommt, hört es bald auf. Das ist das, was Franz von Sales meint. Wir müssen mit dem Inneren beginnen. Also Gesetze, äußere Regeln sind sehr wohl notwendig, aber erst später, wenn das Herz schon eingenommen ist, als gleichsam so, ja, Grenzpfeile, damit ich nicht abrutsche, wenn ich immer in eine schwierige Situation komme. Und an das Herz muss man sich zuerst wenden. Und Franz von Sales begründet das folgendermaßen. Der erste Grund ist, dass das Herz Sitz und Quelle der Liebe ist. Sitz und Quelle der Liebe. Also Herz ist dieses, gemeint im Biblischen, ist immer die innerste Mitte der Person. Mein Ich. Ich. Ich bin ja nicht der gleiche Finger, sondern ich. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Tiefes. Es Sitz und Quelle der Liebe. Der Heilige Franz sagt, wie wertvoll das Herz ist, so wertvoll ist der Mensch. Und diese Liebe innerlich, dieses Ich, das motiviert den Willen. Dort, wo ich Gott begegne, wo ich sage, du bist mir wichtig, das motiviert mein Wille auch dort, wo ich keine Lust habe. Der zweite Grund, warum das Herz das Wichtigste ist, zuerst gewonnen werden muss für Gott. Das Herz ist der Ort der Begegnung mit Gott, sagt er. Es ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht. Beim Propheten Jeremia 31, 33, 34 heißt es, ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es in ihr Herz. Der Heilige Franz sagt, Gott ist der Gott des menschlichen Herzens. Die Begegnung ist also überall und jederzeit im tiefsten Inneren seiner selbst möglich. Und der dritte Grund, mit dem Innern zu beginnen, ist, das Herz ist der erste Ort der Umkehr. Das ist die Umkehr des Herzens. Das ist die Umkehr, die Jesus meint. Das, was die Tradition zweite Umkehr nennt. Das ist gleich Umkehr des Herzens. Herz, der Ort der Umkehr. Das ist eine Umkehr, die aus der Gnade kommt, die man nicht machen kann. Das hat mit dieser Erfahrung mit Gott zu tun. Und Professor Schürmann sagt einmal, dass die Hinführung der Menschen, einzelner Menschen zur Umkehr des Herzens eine Priorität in der Seelsorge hat. Und das Markus-Evangelium beginnt mit dem Anruf Jesu, kehrt um. Also umdenken, es geht vom Innern her. Nicht mehr von mir her denken, von Christus her denken. Von seinem Wort her. Und der Glaubende ist jemand, dessen Willen sich in seiner Tiefe nach und nach in den Willen Gottes umwandeln lässt. Nach und nach. Und der will, dass er, Christus nämlich, was er will. Und er will lieben, was Christus liebt. Das ist diese Umkehr des Herzens. Dieses ganz sich an ihm und seinem Wort orientieren, nicht mehr an sich selbst. Der vierte Grund, den Franz von Sales nennt, warum wir mit dem Innern beginnen, das Herz ist das Zentrum der Entscheidungen, die das Leben bestimmen. Unsere Entscheidungen sind Willensakte. Und die großen Entscheidungen des Lebens, wie Berufung zur Ehe oder zur Ehelosigkeit um Christi willen, zum religiösen Leben, zum Diakonat, Priesterstand und so weiter, sagt, das ist, geschieht im Herzen. Ich denke, jeder von uns oder auch gerade wir Ordensleute, klar, wenn uns jemand fragt oder wir Priester, warum hast du das gemacht? Wieso bist du in den Orden gegangen? Wieso bist du Priester geworden? Ich könnte dir nicht sagen, warum. Ich könnte nur sagen, weil ich die Berufung gespürt habe. Es war für mich klar, es gibt nichts anderes. Denn Berufung ist etwas nicht, wo ich da oben ausdenke, ja, es wäre Möglichkeiten, ich wähle diese Möglichkeiten. Nein, das ist etwas, was meine ganze Natur von der Gnade durchdringt, von der Gnade her wirkt, wo ich sage, ich kann nicht anders. Das ist meins. Berufung kann man nicht erklären. Aber der dieselbe hat, der versteht mich. Und so ist bei euch Eheleuten genauso. Ja? Wenn ihr eine Zufälligkeit heiratet habt. Ne? Sondern bewusst habt ihr euren Schatz gesucht. Und dass ihr sicher seid, mir zwei, uns hat Gott zusammengeführt. Das können Sie auch niemand erklären. Aber Sie sind sich sicher. Ja? Alle bestimmen uns mit mehr oder weniger Tragweite, alle diese verschiedenen Entscheidungen. Und der Heilige Franz sagt, deshalb muss man das Herz des Menschen gewinnen. Wer das Herz gewonnen hat, hat den ganzen Menschen gewonnen. Also Herz ist nicht gemeint, herzlich lacht die Tante, wissen Sie so, das Gefühlhafte. Sondern Herz ist etwas Wesentliches, tiefes Inneres. Das ist ich. Der fünfte Grund ist, das Herz ist die Quelle aller Handlungen. Eine Tatsache, die jeder feststellen kann. In Markus 7, 1 bis 23 heißt er, wo Jesus aus dem Herzen kommen, die bösen Gedanken und so weiter. Aus dem Herzen. Also die Güte und die Bosheit der Handlungen hängt vom Herzen ab. Der heilige Franz sagt, da das Herz die Quelle unserer Handlungen ist, sind diese so, wie das Herz ist. Wir finden also in der Heiligen Schrift viele Texte, die vom Herzen sprechen als der Quelle unserer Handlungen. Und der heilige Franz folgert daraus, dass wir die freventlichen Urteile gegen die anderen vermeiden sollen, die ja aus dem Herzen kommen, diese Urteile. Und er sagt dazu, die Urteile der Menschenkinder sind freventlich. Versuchen wir mal, da stehen zu bleiben und nehmen Sie es mal jetzt mit. Ich muss mit dem Innern beginnen. Wie sieht es mit meiner Christusbeziehung aus? Wem gehört mein Herz? An wem orientiere ich mich, ob es mir gut oder schlecht geht? Wie waren das die letzten Wochen und Monate? Einfach mal sich prüfen. Und versuchen Sie in diesen Tagen vielleicht, um die Gnade zu bitten, zu einer Entscheidung zu kommen, die Ihr Leben für immer bestimmt jetzt.